hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Sie hören die 300. Ausgabe dieser Sendereihe. Und heute zu Gast im Westendradio ist Caroline Linnert, die Senatorin für Finanzen und Bürgermeisterin der Freien Hansestadt Bremen. Die Wahlbremerin und studierte Diplompsychologin trat 1979 in Bremen der Partei Die Grünen bei. Ich habe Frau Linnert Anfang August in ihrem Amtssitz im Haus des Reiches besucht und mit ihr über ihren beruflichen Werdegang gesprochen, sowie unter anderem auch über die vielseitigen Arbeitsaufgaben einer Senatorin. In diesem Gespräch gewährte Frau Linnert auch kleine Einblicke in ihr Privatleben, zum Beispiel, was sie mit der einen oder anderen Musik verbindet. Seien Sie also darum auch gespannt auf ein buntes musikalisches Rahmenprogramm, eine Mischung von John Bass bis Black Sabbath, ausgesucht von Caroline Linnert. Am Mikrofon begrüßt sie aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend, wie immer Windy Jakob.
Shame, oh shame, babe.
aus Back to Black. Ja, hier zu Gast ist Winnie Jakob hier im Haus des Reichs bei Frau Caroline Linnert, ja, Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen hier in Bremen. Aber vielleicht etwas zu Ihrer Biografie. Das habe ich übrigens aus Wikipedia. Stimmt das alles, was da drin steht?
Nee, das lese ich nicht so regelmäßig, deshalb weiß ich das nicht, ob das stimmt.
Ach so,
das hoffe ich mal.
Ja, dann müssen wir dann mal...
Also googeln Sie sich selber oder gucken Sie selber über sich bei Wikipedia nach? Das mache ich nicht.
Na, ich bin so unbedeutend, ich bin gar nicht drin. Also mich kriegt man über das Westernradio ansonsten nicht, aber weiß ich nicht, ob ich da drin wäre. Naja, auf jeden Fall 31.08.58 darf man sagen, stimmt, ne?
30.08.58.
Ah, dann habe ich das verkehrt abgeschrieben. Ja, das stimmt. Am 31. wird die Sendung ausgestrahlt. Ja, ich denke, Sie können sich noch an Ihre erste Lehrerin, Frau Mücke, erinnern. War die wirklich so gut?
Ja, ich glaube, das waren nur ein paar Monate in Bielefeld, weil ich dann ja umgezogen bin aufs Land, beziehungsweise meine Eltern mit mir. Aber die ersten Schultage habe ich in guter Erinnerung.
Ja, ich habe das natürlich abgelesen aus dem WESO-Report. Sie haben Süßigkeiten bekommen. Ist das so eine...
Wieso gerne Süßigkeiten? Schultüte. Eine Schultüte für Süßigkeiten. Das war was ganz Besonderes damals. Bei uns zu Hause hing der Brotkorb für Süßigkeiten hoch. Und wenn man dann mal so eine ganze Tüte für sich ganz alleine hatte, hatte ja auch noch zwei Geschwister zu der Zeit, musste man natürlich ein bisschen teilen, aber das war toll.
Haben Sie noch ein gutes Verhältnis zu Ihren Geschwistern?
Ja, wir sehen uns regelmäßig. Meine Schwester lebt auch in Bremen und meine Brüder in Bielefeld.
Das ist ja schön, ne? Genau. Ja, wie ging es dann weiter? Sie haben da eine Ausbildung gemacht?
Ja, ich wollte unbedingt nicht sofort studieren, um nicht nur so ein intellektueller Setzelpupserin zu werden. Das war damals in der stark politisierten Zeit, war das für mich ganz klar. Ich mache eine Lehre. Ich lerne die Arbeitswelt kennen, wie sie für den Großteil der Bevölkerung ist. Und habe dann bei einem Radiologen als Röntgenassistentin gelernt, kenne also ein bisschen den Gesundheitsbetrieb und bin dann in meine Traumstadt Bremen gegangen, weil ich hier studieren wollte.
Und das ist immer noch Ihre Traumstadt?
Ja.
Kann man sagen. Ist auch eine bunte Stadt, ne?
Bremen ist einfach unglaublich schön, unglaublich vielfältig, hat eine gute Größe, ist eine Großstadt, bietet all die Möglichkeiten einer Großstadt und ist trotzdem nicht so hypig, dass man nicht auch ein bisschen zu sich kommen kann.
Mhm. Mir hat noch jemand gesagt, ein Dorf mit Straßenbahn.
Sagt man so. Ja, ich weiß nicht, es gibt doch viel Großstädtisches hier auch. Und es ist ein Industriestandort, also man soll es auch nicht zu klein machen.
Dann haben Sie aber dann Psychologie studiert. Wie kam es dazu? Hat Sie das irgendwie interessiert?
Das wollte ich schon immer. Ich wollte ja die Welt retten. Als Jahrgang 58 bin ich eine Nach-68erin, habe mich natürlich eine Zeit lang an denen orientiert, an den 68ern, fand sie dann teilweise zu verbohrt. Es gab auch Sachen, die mich richtig gestört haben, also zum Beispiel bei einer ganzen Reihe von sich kommunistisch orientierten Personen, Verhältnis zu Atomkraftwerken, was mir nicht gefallen hat. Und außerdem waren die Strukturen so ähnlich wie bei mir zu Hause. Ein Mann sagt, wo es lang geht, das hat mich auch geärgert. Und so war ich auf der Suche nach einer politischen Orientierung, aber mein Beruf sollte auch was damit zu tun haben. Und da habe ich eben so gedacht, wenn ich jetzt schon nicht den Klassenkampf anführen kann, um der Arbeiterschaft die Produktionsmittel zu geben, dann versuche ich es mal als Psychologin, die Welt zu retten.
Wie hätten Sie das denn machen wollen, die Welt retten?
Indem ich, also als Psychologin rettet man auch nicht die Welt, genauso wenig wie als Politikerin. Aber die Frage, wie geht es einem in seinem Leben? Kriegt man eine Reflexion darüber hin, was krankmachende Umstände sind? Dieses Helfen wollen hat auch eine Rolle gespielt. Natürlich kann das mit zu einer besseren Welt beitragen.
Was war Ihre Abschlussarbeit?
Über Opium und Opiatgebrauch zwischen 1880 und 1930 und die Rezeption darüber. Also wie ist man damals damit umgegangen? Man hatte ein anderes Verständnis von Suchterkrankungen als heute.
Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ja ein interessantes Thema.
Ja, das ist total interessant. Weil hier, wie das eben für viele meiner Generation auch selbstverständlich war, ehrenamtlich in allen möglichen Bereichen gearbeitet habe, unter anderem eben auch im Verein Kommunale Drogenpolitik. Und dort ging es darum, die Drogenpolitik in Bremen so zu verändern, dass nicht jeder Heroinabhängige sagen muss, bevor er Hilfe bekommt, ich will clean werden, sondern es ging darum, Menschen auch in ihrer Sucht zu akzeptieren. Und da hat mich das erstmal unheimlich geärgert, dass hier die damalige Gesundheitspolitik unter dem Gesundheitssenator, damals auch Scherf und Sozialsenator, davon geprägt war, kein Methadon, kein Ersatzdrogen. Da haben wir viele Jahre politische Auseinandersetzungen geführt, um das zu erkämpfen. Und es hat mich interessiert, wie sich das historisch entwickelt hat. Warum war das eigentlich früher anders? Man hat ja, also Nazis dann auch nochmal, die haben ja richtig an Flieger Pervitin verteilt, also richtig Drogen eingesetzt, auch im Rahmen der Kriegsführung. Aber in den Jahren davor hatte man, wie gesagt, ein völlig anderes Verhältnis zu Opiaten als heute.
Mhm. Haben Sie selber mal was Leichtes konsumiert? Darf ich das mal so fragen? Sind wir unter uns? Wir hören ja nur 15.000 Menschen im Radio, Visa, TV.
Also in meiner Generation haben das so gut wie alle, aber natürlich wie Bill Clinton auf keinen Fall inhaliert. Ne?
Frau Lindner, das war eine interessante Antwort. Da haben Sie sich gut rausgeredet. Ja, aber irgendwann sind Sie dann hier bei den Grünen eingetreten. 79 waren Sie dann schon in Bremen.
Ja, ich bin Mitgründungsmitglied. Ich bin nach Bremen gekommen, in meine Traumstadt, weil ich hier studieren wollte. Und ich wollte hier Politik machen. Das Erstarken der Grünen war die politische Erweckung. Also das Abarbeiten an verkrusteten kommunistischen Vereinsmeiereistruktur, die einen für Albanien, die nächsten für China und die dritten für die Sowjetunion, das fand ich völlig abtörend. Und dann kamen die Grünen. Und das andere für diese kommunistischen Sekten waren Umweltfragen, aber eben auch Geschlechterfragen, eben Widersprüche. Und für mich war es das nicht, sondern das war das Bild einer gesamten Gesellschaft. Und als Bremen war das erste Bundesland, wo Grüne in einen Landtag gekommen sind. Und das war für Leute wie mich und meinen Umkreis elektrisierend. Und da wollte ich hin, da wollte ich mitmachen. Und das war ein Grund, warum ich nach Bremen gegangen bin. Vorher gab es hier die Bremer Grüne Liste. Die hat auch ein bisschen esoterischen Touch. Und dann haben sich hier aber die Grünen gegründet und da bin ich mit gewesen.
Und ich glaube, 1980 ging es dann richtig bundesweit los.
Ne? Ja, genau.
Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Das ist auch gut so. Ja, John Bass, die nächste Künstlerin, Gracias a la Vida. Was heißt das eigentlich?
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, dass man dem Leben dankt.
Ah ja, gut. Und das werden wir jetzt gleich mal hören.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio tu lucero, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, en las multitudes al hombre que yo amo. La vida me ha dado tanto.
Hier, oder heißt das John Baez? Mhm. Hier im Westernradio. Wahrscheinlich wussten Sie es, dass John Baez sich mal geweigert hat, Steuern zu zahlen, weil sie den Vietnamkrieg nicht unterstützen wollte und er für 100 Tage ins Gefängnis gegangen ist.
Ja, ich glaube, das war eine richtige Aktion, auch mit Bob Dylan zusammen. Es war ein legitimes Mittel im politischen Kampf gegen den Vietnamkrieg. Und sie ist eine tapfere, mutige, taffe Frau.
Naja. Ja, ist ja so, dass Sie auch manchmal wahrscheinlich zwei Herzen in Ihrer Brust haben, ne? Wenn Sie antworten. Einmal offiziell, einmal Sie als...
Sie meinen, ich bin eine falsche Schlange?
Das habe ich nicht gesagt. Mhm.
Nein. Es ist ein Unterschied, ob man in einem totalitären Regime ein Widerstandsrecht, was unsere Verfassung hat, für sich reklamiert, in Anspruch nimmt, oder ob man in einer Demokratie dagegen ist, wie die Mehrheit der vom Volk gewählten Abgeordneten das Geld verteilen will. Joan Baez hat die Konsequenzen mit dem Gefängnis ja auch ertragen. Sie hat das als Teil von zivilem Widerstand genommen. Ich habe da, als Finanzsenatorin muss ich dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Das heißt aber nicht, dass ich jedes einzelne gut finde.
Das ist wohl wahr. Ja, aber es ist ja ein langer Weg von 79, Eintritt bei den Grünen, bis den Stand, den Sie jetzt erreicht haben. Da liegt ja noch einiges dazwischen.
Ja, ein bewegtes Leben, das stimmt. Was wollen Sie denn wissen?
Ja, genau. Gibt es eigentlich hier zwei Bürgermeister oder sind Sie, Sie werden ja beide, Sie werden als Bürgermeisterin bezeichnet, der Herr Siegner natürlich als Bürgermeister. Ist das normal?
Also schon normal. Wir sind ein Stadtstaat und hier ist es so, dass man als Lehrer aus der braunen Zeit sich überlegt hat, dass man zwei gleichberechtigte Bürgermeister für die Kommune Bremen haben möchte. So ist unsere Verfassung. In Hamburg gibt es erst einen zweiten Bürgermeister, das gibt es ja nicht. Aber Carsten Sieling ist selbstverständlich als Ministerpräsident des Landes Bremen Präsident des Senats. Mhm. Zusätzlich zu Bürgermeister.
Und wie teilen sich die Aufgaben auf?
Ja, also ich vertrete hier den Präsidenten des Senats, wenn er nicht kann, oder wir sprechen uns auch ab. Und natürlich ist er noch Kultursenator und ich Finanzsenatorin und wir arbeiten gut zusammen. Also es hat schon jeder so seinen abgesteckten Claim. Ne?
Mhm. Wie sieht denn so ein Arbeitstag, so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aus?
Das ist sehr unterschiedlich, weil die Woche sehr stark gegliedert ist vom Senatsgeschehen. Also Montag zum Beispiel, der Montag steht sehr immer im Lichte der Senatsvorbesprechung und Bereitung, wo wir hier im Haus, aber auch mit den politischen Gremien sonst, die Senatstagesordnung und die Vorlagen angucken. Und der Dienstag ist geprägt durch die Senatssitzung. Und jeder Mittwoch ist geprägt davon, dass ich hier Abteilungsleitersitzungen im Haus mache, wo wir hier die Arbeit miteinander abstimmen und koordinieren. Dann gibt es einen Rhythmus im Monat, wann Finanzministerkonferenz ist. Die Finanzminister sind ziemlich fleißig, die tagen immer einmal im Monat, also in Berlin natürlich. Und einmal im Monat ist Bundesrat. Und die anderen, die von diesen Routineterminen nicht in Anspruch genommene Zeit, die verbringe ich mit Wendy Jakob oder mit Akten lesen und Post machen und natürlich auch vielen Terminen.
Mhm. Können Sie eigentlich gut delegieren oder sind Sie jemand, der alles unter Kontrolle haben möchte?
Ach, das müssen Sie ja andere fragen. Man selber, ja, Frau Blacker, man selber weiß das gar nicht. Mein Problem ist, es ist, Männer finden Männer vor, die führen. Frauen, jedenfalls Frauen meiner Generation, müssen sich das eher selber erobern. Und wie kriegt man das eigentlich hin? Auf der einen Seite der Verfassung Rechnung zu tragen, nämlich dass all das, was hier in diesem Haus passiert, in meinem Namen passiert, weil sonst es ja gar keine demokratische Legitimation gibt. Da aber in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, muss all das, was hier passiert, in meinem Namen passieren. Wie kriege ich das eigentlich hin, auf der einen Seite modern zu führen und auf der anderen Seite diesem Verfassungsgrundsatz auch Rechnung zu tragen? Und das ist ein ständiger Kampf, hört sich jetzt so theatralisch an, aber ein ständiges Bemühen darum, das auch richtig zu machen. Mhm. Wie, jetzt sind Sie platt,
ja? Nee, interessant. Ja, das, jetzt muss ich mal eine Kurve kriegen. Und für mich war das ja auch neu mit dieser Sendung. Normalerweise lade ich Gäste ein in die Kulturwerkstatt Western, macht man eine Vorbesprechung. Hier lief das alles über Frau Bleicker. Mhm. Ist das bei allen Sachen so? Die sortiert dann aus, vorweg?
Ha, oh, Frau Bleicker, ja, ist hier die Kommandantöse, genau. Ne? Hm. Ja, jetzt hat sie uns den Vogel gezeigt. Natürlich ist das nicht so. Sondern Frau Bleicker ist stellvertretende Regierungssprecherin und Pressesprecherin hier in meinem Haus. Und alle Pressekontakte gehen immer Frau Bleicker. Das ist ihre Arbeit. Und sie bahnt die richtigen Bahnen, trifft die Auswahl, bereitet mich vor. Wir sprechen über solche Termine vorher, damit ich da mich nicht zu sehr blamiere. Das ist Frau Bleikers Arbeit. Aber andere Sachen laufen über das Sekretariat oder über den Büroleiter. Also ich habe einen Stab hier.
Aber Sie waren auch zusammen, ich habe Sie ja nun gesehen, am 8. Juni, da gab es ein Konzert, das in der Reihe Transition 2017 stattfand, auch in Kooperation mit dieser Geschichte, die Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen Bremen und Izmir. Mhm. Da waren Sie immer, da waren Sie zu zweit da. Sie gehen immer zu zweit zu den Anlässen.
Nein. Nein, das war in diesem Fall, weil Frau Bollmann ein Foto gemacht hat, oder? Frau Bleicker hat ein Foto gemacht, ja.
Genau, muss man sagen, Frau Bleicker sitzt jetzt auch hier in ihrem Büro.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu einer Band, die höre ich persönlich eher weniger, aber das macht ja nichts. Black Sabbath, das hat auch sicherlich mit ihrer jugendlichen Vergangenheit zu tun.
Ja, ja, sie hatten ja wahrscheinlich auch eine jugendliche Vergangenheit. Und das stimmt, da habe ich teilweise Heavy Metal gehört. Und das ist ein ganz besonders tolles Stück, finde ich.
Dann wollen wir das jetzt auch in ganzer Länge mal ausspielen. Heaven and Hell von Black Sabbath. Sie hören nach wie vor das Westendradio, übrigens heute die Ausgabe Nummer 300. Eine runde Summe, ne?
Echt?
Ja.
Nicht schlecht?
Ja, nicht schlecht, ne? Gut, man macht das ja schon ein bisschen länger. Ja, das war ein richtig schönes Stück. Sie sind richtig ein bisschen damit gegangen, natürlich nicht, weil wir das ja hinterher reinschneiden. Aber das hat Ihnen schon gefallen, das Stück. Ja, kann man sagen, ne? Genau.
Erinnerungen an wilde Zeiten.
An wilde Zeiten, ja. Ja gut, wilde Zeiten haben Sie natürlich auch im politischen Leben auch, ne? Die gibt es ja.
Also ich bemühe mich darum, dass es gesittet zugeht, ja.
Mhm. Ja, jetzt habe ich eine Frage. Ich lese ja ab und zu Zeitungen und in der Vorbereitung habe ich auch ein bisschen was gelesen. Wenn Sie jetzt den Visakurier aufschlagen, den Sie wahrscheinlich lesen, und Sie sehen da einen Artikel über sich, ärgert Sie das manchmal, was da steht? Oder wie gehen Sie damit um? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert, das Gefühl dazu?
Ja. Ich versuche es nicht zu ernst zu nehmen. Jedenfalls immer dann nicht, wenn es meiner Meinung nach unberechtigterweise ist. Es gibt viel korrekte Berichterstattung, auch im Visakurier, das kann man nicht bestreiten. Dann gibt es aber zum Beispiel bei der Bremer Landesbank, da habe ich mich teilweise unheimlich geärgert, wie der Visakurier sich da auch fast ohne Kenntnisse festgelegt hat auf eine Sichtweise, dass ich nun irgendwie schuld bin an der ganzen Sache. Es hat, irgendwann ist es dann auch ein bisschen gekippt und so. Aber das moderner Journalismus, das überhaupt nicht reflektiert, dass es Dinge gibt, die man nicht auf dem Marktplatz austragen kann und dass ich nicht, wenn es Schwierigkeiten in der Bank gibt, eine Pressekonferenz machen kann, in der ich dem Transparenzgebot, dem ich sonst unterliege, sagen kann, dass die Bank Schwierigkeiten hat. Das müsste auch ein Journalist verstehen. Und das so sehr in eine Richtung zu drehen, wie der Visakurier das teilweise gemacht hat, darüber habe ich mich auch geärgert. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht die Achtung vor Leuten verliere, weil ich auch einen Anspruch an meine Arbeit habe und das von Journalisten auch erwarte, dass man wenigstens ein Mindestmaß an Faktenkenntnis und Recherche aufbringt. Insofern hat sich auch was verändert. Aber das ändert nichts daran, dass ich alles tun werde, was ich kann, damit eine freie Presse existiert. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber es ist ein Beruf mit einer hohen Verantwortung, wie meiner auch. Und um das ordentlich auszufüllen, muss man sich vorbereiten und muss versuchen, sich auch darüber klar zu werden, dass es nicht folgenlos ist, was man da schreibt.
Mhm. Ja, da erinnere ich mich jetzt gerade an den Herbert Grönemeyer. Der hat ein Statement abgegeben zum G20-Gipfel, zu dem Konzert. Da gab es ein Konzert. Und er sagte, ja, er macht ein Konzert. Und für ihn sind die Politiker, ja, die machen einen Job. Die werden von uns bezahlt. Und da muss man auch ein bisschen gucken und dem auf die Finger klopfen oder Füße klopfen.
Die werden vor allen Dingen von uns. Wer ist denn wir und ihr? Das ist, da geht es doch schon los. Also wer ist denn uns und wer ist ihr? In der Demokratie? Wie eigenartig. Aber entschuldigen, ich habe Sie unterbrochen. Sagen Sie mal den Satz zu Ende.
Nee, ich glaube, der Satz war schon zu Ende.
Ja, die werden von uns bezahlt. Naja, also erstmal werden sie ja von uns ja gewählt. Ne? Und in einem Land, wo es vielen Menschen so gut geht, können die nicht alle nur schlecht sein.
Nein, das ist wohl wahr. Denn ich hatte neulich gelesen, Bremen ist ein kleines Bundesland, ist nur eigenständig. Und Sie sagten, ich glaube, das war, wo Sie eingeladen waren, im Weserstrand bei Herrn Brüggemann. Ne? Sagten Sie, ja, wenn Bremen jetzt das verlieren würde, dann ging es Bremen noch viel schlechter. Auch das, wenn man so ist, ist es auch sehr ungenau. Einem reichen in Oberneuland geht es vielleicht auch schlechter, wenn er vielleicht irgendwie was abgeben muss. Aber in Gröbling komme ich jetzt gerade raus, da sind die 409 Euro an Grundeinkommen, sage ich mal, recht wenig. Also das ist auch sehr ungenau. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert.
Ja, es würde vielleicht einzelnen Menschen schlechter gehen, wobei die Frage, wie viel Hartz IV bekommt man, das ist ja eher einheitlich geregelt, aber dem Gemeinwesen würde es schlechter gehen. Also wir könnten weniger Geld für Universität ausgeben, für Straßensanierung und immer so weiter. Und da bin ich mir auch sicher.
Aber es ist auch ein ziemlich großes Spannungsfeld. Einerseits sollen Sie dann sparen und andererseits sollen Sie investieren. Zerreißt Sie das nicht manchmal innerlich?
Ja, ich bin ja von Natur kein geiziger Mensch und wenn ich öfter mal Geld besorgen könnte, am Ende entscheiden nicht ich, sondern der Haushaltsgesetzgeber, das vom Volk gewählte Parlament, wenn ich öfter mal Geld besorgen könnte für schöne Dinge, dann würde ich mich auch freuen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es für Bremen von großer Bedeutung ist, dass wir den Sanierungsweg einhalten. Und der Sanierungsweg, den haben die Wählerinnen und Wähler mit eingekauft, als sie uns gewählt haben. Wir haben das gesagt, wir müssen das machen. Dafür wurden wir auch gewählt. Wir haben einen Vertrag unterschrieben und der heißt, wir versuchen von Jahr zu Jahr weniger Schulden zu machen als im Jahr davor. Das ist der Sanierungsweg. Bis wir 2020 gar keine mehr machen, weil die Schuldenbremse wie überall in Deutschland, also in allen Bundesländern, für uns gilt. Und deshalb gibt es da Leitplanken, an die ich mich halte. Und meine Aufgabe ist, das so hinzukriegen, dass wir die Schuldenbremse einhalten können.
Ja, bei allen diesen Dingen hilft Ihnen auch die Tatsache, dass Sie Psychologie studiert haben?
Ja, das werde ich öfter mal gefragt. Natürlich gucke ich bei jedem Menschen bis tief in seine rabenschwarze Seele hin, das ist ja klar. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ein Studium hilft, dass man lernt, ein gewisses Maß an Abstraktionen walten zu lassen. Was einem, glaube ich, hilft, ist, Situationen so zu gestalten, dass man das vielleicht lernt, Situationen so zu gestalten, dass Leute sich auch entfalten können. Da würde ich vielleicht, ich habe auch ein Gespür für andere Menschen, jedenfalls denke ich das manchmal. Das hilft vielleicht auch ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie kochbuchmäßig anwendet oder sowas nicht. Ne? Und ich glaube, dass ein Studium insgesamt hilft, weil man im besseren Fall ja lernt, über sich selbst als Erkennenden auch zu reflektieren. Also, dass nicht immer nur die Oberfläche das Entscheidende ist, sondern die Frage, welche Prägungen, Bedürfnisse, Motive stecken dahinter, wenn ich bestimmte Sachen denke, will oder wenn andere bestimmte Sachen denken und wollen. Das lernt man vielleicht schon. Das hilft auch.
Da fällt mir Folgendes ein. Neulich auf dem Parkplatz in Gröbling ist ein Pärchen, schon ein bisschen älter, kommt eine Frau aus dem Auto, verschleiert. Dann sagt er, hat sich so ein bisschen aufgeregt, rief so richtig laut, ja, da weiß man noch gar nicht, wer dahinter steckt. Dann habe ich gesagt, der Anders Breivik, der sah ja sehr charmant aus, blaue Augen, schönes, schöner Körperbau und so. Dem sah man nicht an, dass er irgendwann mal 86 Menschen dann mit einer Maschinengewehrpistole da umbringt.
Das stimmt, das sieht man nicht, aber das zu unserem Kulturkreis gehört, dass man sich die Hand gibt, früher ja mal ein Zeichen dafür, dass man unbewaffnet ist und dass man jemandem sein Gesicht zeigt, weil man da schon auch was dran sehen kann. Das finde ich eine gute Errungenschaft in unserem Kulturkreis. Das heißt nicht, dass ich verbieten will, dass Frauen sich verschleiern, aber dass ich das mag, so weit geht es nicht.
Also da kann ich mich auch nur anschließen. George Harrison haben Sie sich gewünscht, My Sweet Lord, was verbinden Sie damit?
Oh, das ist ja so Hippie-Zeit gewesen. Ne?
Genau, dann hören wir jetzt das Stück und zwar Aufnahme von 1971, 1. August. Na, was ist da passiert in New York? Frau Lindner.
Am 1. August
71.
71, das weiß ich nicht.
Ich werde es Ihnen sagen. Da hat George Harrison, da gab es eine große Hungerskatastrophe in Bangladesch.
Ach, das war ein Konzert für Bangladesch. Das war am 1. August?
Genau. Okay. Ja. Genau, und das hören wir jetzt mal My Sweet Lord hier im Westend Radio. My sweet Lord, Sie hören das Westernradio und das war ein weiterer Musikwunsch von Caroline Linnert. Ich hatte die Senatorin für Finanzen und Bürgermeisterin der Freien Hansestadt Bremen Anfang August in ihrem Amtssitz im Haus des Reiches besucht und ihr die Frage gestellt, was es mit diesem Namen auf sich hat. Ja, und das hat sie geantwortet.
Es heißt Haus des Reiches, weil es dann in der Konkursmasse aus der Pleite der Nordwolle, die hatten Steuerschulden, in den Besitz der Reichsfinanzverwaltung übergegangen ist. Es hat nichts mit der Nazizeit zu tun, ist deutlich vorher. Ist total denkmalgeschützt, auch hier mein Büro, ich darf hier gar nichts ändern. Reiner Art Deco-Bau und ist schon, also mal bauhistorisch was Besonderes. Mhm. Schön ist es nicht, meiner Meinung nach, sondern es ist eher ein Gebäude, was auch sehr auf Repräsentation ausgelegt war, wo man sehr zeigen wollte, wo oben und unten ist. Also wenn man sich zum Beispiel mein Zimmer hier anguckt und das dann neben der Sekretärin, dann spiegelt sich da ein Geist im Umgang mit Menschen wieder, den man heute so nicht mehr hat.
Ich hoffe doch, dass wir
ihn haben. Ja, hoffentlich, genau. Also ich habe ihn jedenfalls nicht, mir ist es immer ein bisschen peinlich, aber ich kann das auch nicht ändern.
Ja, gibt's so, aber... Aber jetzt immer eine Frage. Wir wollen gleich mal einen kleinen Rundgang machen, uns nämlich die Ausstellung oder das, was da noch hängt, mal angucken. Vor zwei Jahren gab es diese Ausstellung Ausplündern und Verwalten. Können wir mal einen kleinen Rundgang machen und vielleicht mal durch die Räumlichkeiten hier mal gehen und uns das mal anschauen?
Was von der Ausstellung übrig geblieben ist, das zeigen wir Ihnen. Die Ausstellung gibt es einen tollen Katalog auch. Und ich kann dann, wenn wir da hingehen, auch noch ein bisschen was erzählen.
Genau, das machen wir uns auf den Weg.
So, ja, also wir sind jetzt hier praktisch im Gang.
Ja, das ist die zweite Etage, die sogenannte Teppichetage. Hier saß die Firmenleitung der Nordwolle, die Brüder Lahrhusen. Und man hat diese Büros sehr so, naja, nach repräsentativen Gesichtspunkten gestaltet. Und auch einem war auch wichtig irgendwie, dass das hier vornehm ist mit Marmor und... ja, wie gesagt, Teppichetage. Ne?
Genau, jetzt gehen wir ein bisschen weiter.
Ja, jetzt gehen wir mal. Auf dem Teppich gehen wir jetzt. Links sind Sitzungsräume, der große Sitzungsraum und kleinerer Raum, in dem wir hier unsere Abteilungsleiterbesprechungen machen. Und hier geht man auf einem Gang, aber die Büros sind untereinander auch nochmal verbunden miteinander, sodass man gar nicht auf den allgemeinen zugänglichen Gang gehen musste.
Ah ja, und wir haben hier einen Paternoster.
Ja, genau, wir haben mehrere Paternoster, ich glaube 3 Stück, und die gehen auch.
Genau, und hier sind wir jetzt im Herzstück der Ausstellung. Konzipiert war das im Jahre 2015, glaube ich, ne?
Ja, genau, die war hier in der großen Halle ausgestellt, in einer ganzen Reihe von Exponaten, von Dingen, die wir hier im Haus gefunden haben, von denen wo wir davon ausgehen, dass die Beute gut gewesen sind. Die Juden, die auswandern mussten, wurden ja völlig enteignet. Die deportiert wurden, natürlich auch. Und die damalige Finanzverwaltung hat da auch eine unrühmliche Rolle gespielt, indem sie eben sich dazu hergegeben hat, feinsäuberlich alles aufzulisten, was man den Menschen, die um ihr Leben fürchten mussten, was man denen alles weggenommen hat. Weil Bremen ein bedeutender Ort für Auswanderung war, hat es hier dann eben besonders viele Beutestücke gegeben. Es hat auch Auktionen gegeben, wo dann das, was der Staat selber nicht gebrauchen konnte, Schreibmaschinen und sowas, hat er sich erstmal selber unter den Nagel gerissen und dann wurden wahrscheinlich verdiente Parteigenossen bedient und am Ende gab es öffentliche Auktionen, wo das, was man den Juden weggenommen hatte, dann verkauft wurde.
Genau, und was Interessante ist, hier in diesen Räumlichkeiten waren eben Finanzbeamte, die dann gesagt haben, ja, ist jetzt ein neues Gesetz rausgekommen, wir müssen das machen, das ist alles Gesetz und Recht.
Ja, so war es ja zum Teil auch, aber deshalb hat unsere Verfassung ja gegen den Unrechtsstaat ein Widerstandsrecht verankert.
Oh, das war jetzt kein Schuss, das war eine Tür.
Ja, und natürlich wollten wir gerne versuchen auch zu zeigen, wie sowas dann bürokratisch reibungslos funktionieren kann. Also es gibt verschiedene Gesichter von Verwaltung. Verwaltung ist was ganz Tolles, man kann große, komplexe Sachverhalte und ein rechtsstaatliches Gemeinwesen damit gestalten und aufrechterhalten. Aber man kann eben auch feinsäuberlich jedes Taschentuch aufschreiben, was man einem Menschen, der um sein Leben fürchten muss, wegnimmt.
Den Katalog gibt es noch, Ausbildung und Verwaltung?
Ja, sind nur noch ein paar Stücke da, aber wir achten darauf, dass noch ein paar da sind.
Kann ich nur empfehlen, ich habe den damals bekommen, ich finde den sehr interessant. Achso, es gibt auch Führungen im Haus des Reichs.
Ja, wir haben eine Mitarbeiterin, Frau Rentrop, die hier regelmäßig Führungen macht, kann man sich zu anmelden. Ist gut nachgesucht, weil es eben ein Haus mit einer wirklich sehr interessanten Geschichte ist. Wie gesagt, schön finde ich es nicht, Aber es ist ein ganz reiner Art Deco-Bau, die sind selten. Es ist ja auch nur eine kurze Stilperiode gewesen zwischen Jugendstil und Nazi-Bauweise. Und es ist deshalb auch wirklich sehr interessant. Aber man kann hier eben auch schöne Ecken finden, zum Beispiel das Wendeltreppenhaus, würde ich Ihnen gleich sogar nochmal zeigen. Ist wunderschön. Und man hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht einem ungebrochenen Fortschrittsglauben auch seine Referenz erwiesen. Wenn man in den Keller geht, ich glaube, das ist der einzige Heizungskeller der Welt mit Marmorsäulen, so irgendwie abgedreht. Ja.
Das ist auch gut. Das soll auch so bleiben.
Ja, natürlich, wir dürfen ja gar nichts verändern. Ja.
Mhm. Genau, ich muss trotzdem ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt mit dem letzten Block anfangen.
Ja, das machen wir.
Genau, dann gehen wir doch gleich wieder in Ihr Büro zurück.
Dann machen wir das.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Wir kommen nun zum letzten Gesprächsblock mit Frau Linnert. Darin ging es um die Frage, warum so wenig Menschen wählen gehen.
Ich glaube, dass das Verächtlichmachen von Politik und das Abwerten des Einsetzens für das Allgemeinwohl seine Früchte trägt. Vielleicht auch die kollektive Verblödung durch Formate des Privatfernsehens, vielleicht auch veränderte Studieninhalte, die immer mehr davon abrücken, sowas wie staatstheoretisches, philosophisches, gesellschaftspolitisches Allgemeinwissen zu vermitteln, das mag auch eine Rolle spielen. Vielleicht ist es auch einfach Bequemlichkeit, vielleicht sind viele Leute auch zufrieden Und das gar nicht so zu Unrecht, wenn man sich mal anguckt, wie wir im globalen Vergleich dastehen. Warum Menschen, die arm sind, sich nicht durch ein anderes Wahlverhalten mehr zur Wehr setzen, das ist in der Tat ein Mysterium. Oder ja, es gibt dafür Erklärungen, aber ich finde es sehr bedauerlich.
Es werden ja immer noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Kommen die auch von der Finanzbehörde?
Ja, natürlich. Es gibt eine feste Quote über alle Behörden hinweg und bei uns im Haus gab es einen Aufruf und ich gehe davon aus, dass wir unsere Quote abgeliefert haben. Also die Senatoren für Finanzen, beziehungsweise dass sich hier genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet haben.
Ja, es ist ja so, eigentlich kann ja jeder bestimmt werden, ne?
Das ist
ja
eine Pflicht. Aber es gibt immer nicht genug und deshalb muss dann die Verwaltung ran.
Ja, gut, weil Frau Jansen, ich hatte neulich ein Interview mit ihr, ja, weil die das auch nicht bestimmen wollen halt. Die wollen eher auf Freiwilligkeit. Aber das Amt könnte,
macht ja, es aber nicht halt. Das ist auch richtig.
Der einzige Punkt ist vielleicht, dass die Beamten dann einen Zeitausgleich kriegen und jemand, der an der Kasse bei Lidl arbeitet, darf man jetzt mal sagen, nicht.
Dafür gibt es für Bürgerinnen und Bürger 120 Euro, glaube ich?
Nein, das muss ich, glaube ich, nee, das gibt 25 und 35 für den Wahlvorstand. Ich habe das jahrelang gemacht, ja.
Ich dachte 120.
Wir haben jetzt noch einen letzten Musiktitel. Ich hoffe, wir haben alles gesagt, was Sie sagen wollten. Davon gehe ich mal aus, obwohl die Zeit reicht ja nie. Aber Sie haben sich jetzt noch etwas gewünscht. Leonard Cohen, der große alte Herr, auch von uns gegangen, glaube ich, vor anderthalb Jahren. Genau, I'm Your Man, das werden wir gleich hören. Für die Hörerschaft draußen, das nächste Westernradio gibt es dann am Donnerstag, den 14. September, mit einem Porträt des griechischen Musikers Yannis Zottos. Hier seine verantwortlich für die Sendung war Winnie Jakob, oder es ist immer noch. Ja, wollen Sie vielleicht noch mal den letzten Titel ansagen? Ich sage auch mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, hat Spaß gemacht. Alles Gute für Sie, I'm Your Man.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear this old mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. But the moon's too bright, the chain's too tight, the beast just won't go to sleep. To you that I made and I couldn't keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Instrument of wind. And if you want to sleep for a minute on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me another mile across the burning sand, I'm your man. But the moon's too bright, the chain's too tight, the bees won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could never keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. You came to me this morning.